Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich widme mich heute einem Thema, das in Zeiten von knappen Budgets echter Zündstoff ist. Warum scheitert Markenkommunikation so oft? Und wie kann und sollte man es besser machen? Und dafür habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Mein heutiger Gast ist Till Oyen, Creative Director und Co-Founder der Agentur Radikant. Radikant ist eine Branding-Agentur mit Sitz in Köln mit Schwerpunkten im Bereich Markenstrategie, Corporate, UX und UI-Design und arbeitet unter anderem für die Deutsche Telekom als der zentrale Hub für die Kohärenz des Markenauftritts. Tills fachliches Steckenpferd ist neben seinem Interesse an der Markenforschung, was im Werbebereich gar nicht so normal ist, Integrated Corporate Branding. Das heißt, die verschiedenen Unternehmensdisziplinen aus Kommunikation und Business zusammenzuführen, um starke Unternehmensmarken zu gestalten und zu managen. Kürzlich bin ich auf einen Report von Radikant aufmerksam geworden. Es übersetzt auf unterhaltsame Weise und grafisch auch sehr ansprechend aktuelle Erkenntnisse der Neurowissenschaften und der Wahrnehmungsforschung und erklärt, woran Markenkommunikation so oft scheitert. Ads werden nicht geklickt, Websites nicht gelesen, der Vertrieb überzeugt nicht. Die Erkenntnis, Markenkommunikation spricht zu oft die falschen Systeme mit den falschen Botschaften an. Und das ist Thema unseres Gesprächs. Herzlich willkommen, Till. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank. Danke dir. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wie du bist ja auch Hörer von Markenkraft, wie ich erfahren, freue ich mich sehr. Und ich sage ja immer, hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und deshalb will ich und auch meine Hörer als allererstes etwas über dich erfahren. Also erzähl uns mal ein bisschen, wie bist du zu dem Mensch geworden, der du heute bist und warum tust du das, was du heute tust?
Gute Frage, die schwerste Frage immer direkt am Anfang. Warum bist du das, was du geworden bist? Und so richtig kann ich es mir nicht erklären, aber ich bin so in die ganze Gestaltung einfach so reingerutscht. Ich war interessanterweise nie richtig gut in Kunst, ich war immer besser in Sprachen, aber ich habe schon immer gestaltet. Und genau, das fing ganz früh an und Buchstaben waren immer mein Faible, ob in Büchern oder dann selbst gezeichnet. Und das hat sich so dann jetzt die letzten Jahrzehnte so durchgezogen.
Ja, und du hast dann Design studiert oder Kommunikationswissenschaften oder in welchem?
Genau, ich habe ganz handwerklich als Mediengestalter angefangen, während ich noch auf meine Zulassung zum Designstudium wartete. Dann habe ich Design studiert. Und dann aber auch schon während der Ausbildung gemerkt, dass ich eigentlich das praktische Arbeiten so gut finde, dass ich dann eigentlich dann direkt auch als Freelancer neben dem Studium immer gearbeitet habe. Und im Studium habe ich dann noch meine gleichgesinnten Mitgründer getroffen und wir haben damals nach dem Studium festgestellt, ach, bevor wir jetzt nach London ziehen müssen, machen wir es einfach selbst.
Genau.
Und gründen Radikant.
Genau. Und ihr sitzt in Köln.
Genau.
Richtig, schön. Und so auf diesem Weg, den du bist ja selbstständig schon eine ganze Weile, hast es gegründet, die Agentur, arbeitest mit vielen Kunden, ich habe gerade schon erwähnt, mit der Telekom. Gibt es da so eine bestimmte Frage, die du dir schon öfter gestellt hast?
Es gibt also immer wieder Fragen. Also man lebt ja so sein Berufsleben und man trifft einfach Beobachtungen. Und man stellt ja auch so Verhaltensmuster fest. Und manchmal stößt man ja auch auf Unverständnis. Also so als Designer, als Dienstleister, als Agentur ist es ja nicht immer eindeutig, welches Feedback man von seinen AuftraggeberInnen irgendwie bekommt. Und das hat mich auch immer wieder etwas verwirrt zurückgelassen, weil ich das nicht einordnen konnte. Und das war auch dann letztendlich so die eine zentrale Motivation, warum ich gedacht habe, okay, ich gucke nach dem Design auch nochmal nach links und rechts. Weil ich fand, also im Herzen bin ich Designer, aber für den Kopf hat es dann noch nicht gereicht. Und dementsprechend habe ich es dann immer weiter vertieft, was ja, glaube ich, auch hier zu deiner Reihe ganz gut passt. Hm. Einfach mal zu schauen, was machen denn die anderen Disziplinen und wo kann man in die Tiefe gehen und wo kann man was von lernen.
Ja, ja, du, also da klingt ja so ein bisschen raus, dass wenn die Fee auf dem Tisch steht und eine Frage beantworten könnte, so, was denkt eigentlich jetzt gerade mein Auftraggeber? Ne? So,
ja, das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Frage. Das hilft einem dann letztendlich im Berufsleben und macht einen glücklicher und macht auch dann mehr Spaß mit den Auftraggebern zusammen.
Ja, zu der Frage würde ich gerne später nochmal zurückkommen, weil ich weiß, da hast du einiges zu sagen. Was war das erste Geld, was du so verdient hast?
Bezeichnenderweise habe ich Logos gemalt, und zwar auf meinem 386er PC für Mailboxen oder BBSs, falls das irgendwem noch was sagt. Das war noch so vor dem Internet, wo man sich so per Modem in andere Computer eingewählt hatte und so Systeme hatte. Und da bin ich dann irgendwie damals reingerutscht und habe dann angefangen, Logos für diese Mailboxen zu machen. Damals gab es das Logo noch für 5 Mark.
Für 5 Mark. Na,
Ja,
das war ein guter Deal. Das war ein
war
guter,
gut,
das stimmt.
genau. Also,
Und was war die erste Marke, die du so bewusst in deinem Leben erlebt hast, die irgendeine Rolle spielte?
klar, wahrscheinlich wie jeder in meinem Milieu, Playmobil, Lego, so was man halt so kennenlernt. Auch damals, irgendwie als so in der Anfang Pubertät, war dann lieber die 501 Hose irgendwie so ein Ding. Mit der konnte ich, wurde ich, die habe ich dann nach langen Betteln irgendwie auch gekriegt, aber mit der konnte ich mich auch nicht anfreunden. Und was mich dann aber als Marke oder als Überlegung dann auch noch bis ins Designstudium getragen hat, war so diese Beobachtung. So, nachdem ich am Computer Sachen gemalt habe, habe ich gedacht, ich gehe mal in die frische Luft und male auch mal woanders Sachen. Und da war so Mitte der 90er so die Hip-Hop-Phase, die in Deutschland hochkam mit Breakdance und Rap und Graffiti. Und so Mitte der 90er erkannte man sich noch in der Szene an den richtigen Schuhen und an den Fatlaces. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, aber halt diese ganz breiten Schnürsenkel. Und das war ein Erkennungszeichen. Bei mir auf der Schule gab es einen einzigen anderen älteren Jungen, den ich mich nicht getraut habe anzusprechen. Aber so unter 1000 SchülerInnen gab es halt einen mit diesen Adidas Superstar und Fatlaces. Und das war natürlich so ein begehrenswertes Objekt, weil das so faszinierend war, dass man sich an, dass man irgendwie so eine ganz spezielle Marke, ganz spezieller Umgang mit der Marke, so ein Erkennungszeichen war. Der Frust war dann, als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es ein Musikvideo gab, Jason Nevins It's Like That von Run DMC nochmal neu aufgelegt, wo auf einmal der Breakdance-Hype und auch der Adidas Superstar-Hype dann wieder losgetreten wurde. Und quasi mir das, also, oder das so als geheimes Erkennungszeichen einfach halt
Oh, das
für die
entwertete
Tüte
sozusagen.
war.
Okay, alles klar.
Ja, genau,
Vorher
ich
war
habe das
das der geheime
entwertet.
Code und plötzlich haben es dann alle.
Ja, das war dann so, wie sich das so wenden kann mit der Semiotik dann so.
Ja, das ist ja wirklich sehr interessant. Also auch wie die Bedeutung von Marken sich verändert. Ich meine, wir haben ein aktuelles Beispiel mit Tesla. Also die Bedeutung der Marke
Genau.
Tesla hat sich dramatisch gewandelt und ja und der Umgang der Besitzer von Tesla ne, so mit dem Aufkleber.
Ja,
Ich habe den Tesla gekauft, bevor Elon verrückt
genau,
geworden
man
ist.
möchte sich am liebsten dann trennen, möchte das auseinander dividieren
Ja,
dann.
ist interessant. Also zwei Dinge, die bei mir total resonieren. Dieses Thema Kauf von Levi's 501. Ich hab das die Jeans-Depression selber getauft, wo ich mit meiner heutigen Frau früher dann immer Jeans einkaufen wollte. Ich wollte auch so eine 501 und jetzt passt die halt nicht auf jede Körperform, ne? So, und ich
Ja,
hatte auch
klar.
immer Mühe mit der 501, obwohl ich schlank war, aber ne, ein bisschen zu
Ja,
viel.
genau.
Ja, und das war's. Also und Graffiti? Das finde ich, habe auch mit der Graffiti-Szene sehr früh Kontakt gehabt und fand das auch faszinierend, was da, also selbst Sprühdosen wurden am Schluss zu Marken. Also da war
Auf
es ein
jeden Fall,
Unterschied,
es
ob du
gab
mit der
ja.
Fat Cap gesprüht hast, mit, ne, und diese Sachen. Also diese Subkulturen, die dann aber Mainstream werden, ist ein sehr, sehr interessantes Feld. Und ja, und heute bist du im Mainstream auf jeden Fall in deiner Arbeit angekommen, also
Auf jeden Fall, ja.
größer als die Telekom geht ja kaum in Deutschland und in Europa. Und ihr arbeitet seit 2020 für die Telekom und ihr macht da First Level Support für alle Fragen rund um das Thema Markenidentität. Und das finde ich sehr spannend. Wie gestaltet sich das? Also wie muss man sich das vorstellen im Alltag?
Gab ja früher mal das Bild von der Corporate Design Polizei, dass man überall draufhaut, was nicht die richtige Farbe hat. Und Farbe ist ja im Fall der Kollegin bei der Telekom ja heilig. Also das ist der heilige Gral, weil die Telekom natürlich über diesen Markenschutz Magenta verfügt und natürlich jeder Mensch in Deutschland, in Europa und vielleicht sogar irgendwie global sehr schnell sehr starke Assoziationen zwischen Magenta und Telekom hat. Und das ist ja das Ergebnis von jahrzehntelanger guter Markenführung auf Seiten der Kolleginnen. Und das ist einfach ein echter monetärer Wert, der da geschaffen wurde. Und unser Job ist dann nicht nur Corporate Design Polizei zu sein, weil das ging ja früher, wo man sagte, okay, hast du ja den richtigen Randabstand eingehalten, hast du das Logo in 13 mm Höhe irgendwie eingesetzt, sondern die Medien und Kanäle, die sind ja alle explodiert heutzutage. Und auch die Markenführung an sich ist ja fortgeschritten. Es geht ja nicht mehr darum, immer gleich zu sein, egal wo du als Unternehmen auftrittst, sondern du musst halt wiedererkennbar bleiben, aber du musst in der Kommunikation auch effektiv sein. Und unser Job ist da einfach, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten, mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten, vor allem mit dem Group Brand Management der Telekom zusammenzuarbeiten, dafür zu sorgen, dass diese Wiedererkennungsmerkmale und die Markenwerte in der Gestaltung repräsentiert sind. Und das heißt, das kann darauf hinauslaufen, dass man sagt, mach doch bitte mal ein bisschen mehr Magenta rein. Also Sie haben ja auch einen sehr intelligenten Ansatz von Kombination Magenta plus beliebige Farbe. Das gibt gestalterisch ganz viele tolle Möglichkeiten, aber man muss natürlich trotzdem das richtige Gewicht halten. Aber es geht dann halt auch natürlich noch um mehr. Also es ist auch die kommunikative Botschaft, darf jetzt nicht im Clinch liegen. Nur weil jemand sagt, ich mache mal jetzt hier eine kleine lokale Kampagne, sollte ja trotzdem nicht eine komplett andere Marke da auftreten. Man kann das halt anpassen an den Kontext. Aber es muss immer irgendwie in diesem Korridor Marke irgendwie drin bleiben.
Das war ja früher richtig schwierig. Also ich habe ja früher in der internationalen Werbung von einem Pharmakonzern gearbeitet und mein Kollege hat dann irgendwie eine Kanutour in Polen gemacht und brachte dann Fotos mit von irgendeiner lokalen Kampagne, die wirklich nichts mehr mit der zentralen Marke zu tun hatte. Aber das kriegte man eben nur raus, wenn man Kanu fuhr und eine Kamera noch dabei hatte und auf Film irgendwelche Doku-Fotos machte. Das ist natürlich heute ein bisschen leichter, sozusagen das mitzubekommen, was da in anderen Ländern passiert. Aber nochmal zum Verständnis, also es wird wirklich alle Werbemittel laufen durch euren Hub und werden sozusagen gecheckt und wenn die sozusagen euer Approval nicht bekommen, dann wird da nichts, wird es nicht veröffentlicht und wird nicht genutzt.
Ganz genau. Also, oder zumindest wird das diskutiert, ob diese Abweichung in diesem Fall gerechtfertigt ist oder wir schlagen dann halt eine Lösung vor, die halt beides vereint.
Ja.
Markenrepräsentanz und effektive Kommunikation.
Und was ist so das häufigste Unverständnis von Leuten, die damit arbeiten? Hast du so eine wiederkehrende Problematik, wo man echt lange diskutieren muss, warum das so sein muss?
Also ich glaube, das kann man verallgemeinern, das werden vielleicht auch viele wiedererkennen. Es gibt in jeder großen Organisation so das be menschliche Bedürfnis, was Eigenes zu machen. Und irgendwie ist es, ob es Abteilung ist oder Business Line oder Subproduktmarke, es geht, es ist, also daran merkt man ja auch so diese Kraft und Stärke von Design. So jeder möchte Gestaltung und Kommunikation nutzen, um sich auszudrücken und um auch irgendwie den Wert seines eigenen Anliegens irgendwie zu steigern. Und das ist dann ganz häufig die also die manchmal explizite, aber häufig eigentlich dahinterliegende Rechtfertigung, der Grund dafür, dass man sich sein eigenes Logo überlegt oder dass mit dem Logo Dinge macht, die man nicht tun soll oder irgendwie mal kreative Headlines macht, weil man irgendwie von jemandem anders inspiriert war und das eigentlich, das manchmal ja sogar auch passt. Also man muss ja auch fair, dann fair bleiben und sagen, okay, in deinem Kontext kann ich total verstehen, dass du das willst. Und irgendwie jetzt, wenn es ganz kleiner Konten, eine ganz kleinen Sichtbarkeit hat, dann kann man das auch mal in der Organisation zugestehen. Aber du musst trotzdem Teil eines Absenders bleiben. Und das ist, glaube ich, so ein soziologisches Phänomen, was uns halt bei allen möglichen Organisationen begegnet, was auch jeder wiedererkennt. Also jede Abteilung hat das Bedürfnis, ihre eigene Identität zu schaffen und ist dann kreativ mit der Marke.
Und da hat ja in der Markenkraftfolge mit Jochen Redeker, der hat ein schönes Beispiel gehabt, ne, wo eine KI-Lösung eingesetzt wurde, um Personalanzeigen zu gestalten. Und als die KI-Lösung nur immer eine Lösung ausspuckte, haben die Leute das nicht gewollt. Ne? Aber dann, als es dann drei waren und man konnte entscheiden, ob das Logo jetzt rechts unten, links oder rechts oben, eben alles nach Corporate Design Richtlinien und man konnte noch irgendwas zurechtrücken, dann gingen die zufrieden nach Hause und haben gesagt, ich habe heute eine Anzeige gestaltet. Ne? Das geht genau in diese Motivation rein. Das ist super.
Menschen sind Gestalter. Also
Genau.
das ist, ich glaube, das kommt da einfach durch.
Ja, genau. Und ihr beschäftigt euch ja viel mit dem Thema Markenimplementierung, was ja auch ungewöhnlich ist für eine Agentur. Also viele Agenturen geben ja auch einfach nur ab und dann, was in der Organisation dann damit passiert. Aber die Bedeutung des Verhaltens der einzelnen Mitarbeiter heute, wie du gerade hast anklingen lassen, dass ja auch die Touchpoints haben ja dramatisch zugenommen. Es sind immer mehr Leute, die auch Einfluss haben auf das Erscheinungsbild. Und dort so eine Kohärenz auch einmal ein Verständnis, also man geteiltes Verständnis herzustellen und eine Kohärenz in der Gestaltung ist eine große Herausforderung. Magst du uns da ein bisschen was zu sagen, was deine Erfahrungen sind und was es da zu beachten gibt?
Ja, klar, gerne. Also wie du sagst, also irgendwie die Mitarbeitenden sind häufig die entscheidenden Multiplikatorinnen. der Marke, weil es natürlich mit nicht nur durch Social Media, sondern auch durch Konferenzen, Eventsbesuche, was man im Bekanntenkreis weitererzählt. Das sind alles Kontaktpunkte, die ein Marktmanagement ja gar nicht unter Kontrolle haben kann und letztendlich ja auch nicht sollte, wenn man vom modernen Weltbild mal ausgeht, sondern es geht darum, ja dann eine Organisation so zu einen, dass sie versteht, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind für die Marke. Und das ist dann einfach so, da gibt es so die Vernunftebene. Das ist also, warum ist es eigentlich sinnvoll, dass wir das machen, was als Marke? Dann gibt es so die Praxisebene, okay, wie du von den Kollegen erzählt hast, das Beispiel, hier hast du einen Werkzeugkasten, damit kannst du deine eigene Kommunikation gestalten. Der Werkzeugkasten ist aber trotzdem so eingeschränkt, dass trotzdem nur passende Ergebnisse dabei rauskommen. Und auch, was vielleicht auch so ein Aspekt ist, so diese Nahbarkeit zur Marke herzustellen. Also das, da gibt es, und da haben wir jetzt für die verschiedensten Auftraggeber auch das Markenmanagement unterstützt, dass es halt irgendwie Live-Formate gibt, wo man einfach mal BrandmanagerInnen kennenlernt
Okay,
und einfach mal
wie muss
irgendwie
man sich
auch.
das vorstellen? Was sind das für Live-Formate? Finde ich sehr spannend.
Also zum Beispiel in der Konzernzentrale am Eingang ein Kiosk, an dem man einfach halt was über die Marke lernt. Und dann sind diejenigen, die man ansonsten im Ticketsystem oder am Telefon hat, die sagen so, ach, kannst du das bitte nochmal ändern, sind einfach mal live da und man lernt sie ungezwungen kennen. Und durch diese menschliche Nähe ist dann halt auch die Beziehungsebene schon mal aus dem Weg, wenn es darum geht, Sachliches zu diskutieren. Und das kann man entsprechend aufwerten.
Super, also das heißt, Kiosk kann ich mir vorstellen, ich nehme hier drei saure Schlangen in der Markenfarbe und trinke dabei noch eine Cola oder und
Genau.
dann kommt man ins Gespräch dadurch. Also wirklich so kioskartig. Also das heißt, da werden die Leute einfach angezogen und man kommt ins Gespräch und
Ja, genau. Das entsteht natürlich immer mit den Ideen und natürlich auch dem Möglichmachen durch unsere Auftraggeber. Das ist jetzt immer ein Teamwork. Aber das sind einfach so Formate, wo wir uns dann gut ergänzen, wo dann irgendwie die internen Kolleginnen dann halt einfach das möglich machen, dass einfach diese Formate existiert und wir unterstützen da und wir helfen dann auch irgendwie in anderen Fällen auch mal Online-Brand-Trainings didaktisch zu gestalten oder auch mit Online-Quizzes zu machen und auch irgendwie dann halt für eine große Kommunikationsabteilung beim anderen Unternehmen einfach halt auch bei der jährlichen Live-Konferenz auch ein Echtzeit, Real-Life-Layout-Programm zu machen, wo wir große Plakate ausgeschnitten haben und man kann die Markenelemente dann in Übergröße halt nehmen und dann kriegt jedes Teilteam die Aufgabe, jetzt die richtige Gestaltung zusammenzusetzen, sodass das auch irgendwie dann physisch anfassbar ist, wie die
Ja,
Marke
na super.
in der Kommunikation
Also
funktioniert.
Gamification im
Genau.
Analogen. Das ist
Ja.
super. Wie das Spiel ohne Grenzen, was du wahrscheinlich auch noch kennst,
Ja,
dann
genau.
für die Marke. Gut, dann lass uns zum eigentlichen Thema heute kommen, weil das, glaube ich, für unsere Hörer echt interessant ist. Und zwar, Geld ist immer knapp. Und in eurem Report beschreibt ihr eben das Problem, dass Marken häufig einfach daran scheitern, ihre Zielgruppen wirklich zu erreichen. Das heißt, dieser klassische Satz, ne, 50% ist aus dem Fenster geworfen und so, okay, dann hat man schon tausendmal gehört. Aber es zeigt sich auch aktuell in der Werbewirkungsforschung, dass die Kampagnen weniger effizient werden, weniger effektiv und weniger effizient. Viele Botschaften verpuffen im Nichts. Und warum ist das so? Und hast du vielleicht da ein paar Beispiele, dass es ein bisschen
Ja.
anfassbar wird?
Gleich mal damit einsteigen, was du gerade gesagt hast. Also, das ist einfach bemerkenswert, wenn man sich mal überlegt, wie so ein Media-Budget aussieht. Oder ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Super Bowl-Ad kostet, aber es wird ja sicherlich ein zweistelliger Millionenbetrag, wenn nicht dreistellig sein. Und dann ist man manchmal einfach baff, wenn man sieht, was da für Werbung gemacht wird und mit wie wenig, also für ein paar tausend Euro mehr Aufwand, könnte man aus diesen 100 Millionen, 50 Millionen einfach mehr rausholen. Und da hilft es, und das haben wir so in unserem Report aufgegriffen, dann tatsächlich mal so einen Blick in die Akademie, in die Wissenschaft zu werfen und einfach mal zu schauen, welche Erkenntnisse gibt es denn? Und aus denen dann einfache Anleitungen zu bauen, was man einfach beachten muss. Und vielleicht mal so als Beispiel, was ich gesehen hatte, irgendwie Salesforce hat schon seit längerem eine Kampagne zu AI. Und ich glaube auch im Super Bowl-Kontext gab es einen Spot mit Matthew McConaughey. Matthew McConaughey sitzt in einem Bistro draußen. Es regnet in Strömen. Er kriegt eine Etagere mit Meeresfrüchten serviert und guckt rüber zu seinen Freunden auf der anderen Straßenseite, die alle schön unter dem überdachten Bistrodach irgendwie sitzen und sich des Lebens freuen. Und die Pointe des Spots ist, hätte dieses Bistro die Salesforce AI-Lösung gehabt, wäre das alles nicht passiert. Und
Okay.
also, ich habe es jetzt natürlich auch schon so offensichtlich formuliert, dass irgendwie die Schlussfolgerung irgendwie klar ist, aber so als Zuschauer ist man ja unvorbereitet und guckt sich das an und freut sich. Matthew McConaughey, super. Total, ich finde ihn seit True Detective total cool. Und ich hätte ihn jetzt auch nicht mit Salesforce in Verbindung gebracht. Auch so die ganze Art Direction passt eigentlich gar nicht zu meinem Image von Salesforce. Das gibt mir schon mal so einen Aufwind. Ich denke so, ach, irgendwie ist ja irgendwie, ach, da gucke ich jetzt gerne weiter. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo dann die Pointe, das irgendwie den ganzen Sinn und Zweck dieses Spots erklären soll und ich irgendwie alles verpufft. Also sie haben es geschafft, auf einem Weg der Kommunikation mich abzuholen, obwohl ich überhaupt keinen, ich hab ja nicht nach Salesforce gesucht oder sowas, sondern ich habe einfach theoretisch irgendwie zumindest irgendwie Super Bowl geguckt und irgendwie freue mich über die hohe Produktionsqualität. Das haben sie ja geschafft. Dass man irgendwie, das heißt, die Kommunikation funktioniert auf dem Weg, wo sie mich halt so in meiner Haut wird es mit den interessanten Inhalten erwischt und mich unterhält. Und ich bin guter Dinge. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie weggeguckt hätte und einfach nur das Logo gesehen hätte, dann hätte ich gedacht, okay, Salesforce ist irgendwie cooler, als ich dachte, alles schön und gut. Aber dadurch, dass ich dann irgendwie aufmerksam geworden bin, hingeguckt habe und gedacht habe, so, wie löst jetzt AI das Problem, dass irgendwie die Gäste eines Bistros im Regen sitzen? Also der kann auch einfach reingehen. Warum geht Matthew McConaughey nicht einfach rein ins Bistro? Also so eine Nonsens-Überleitung macht den ganzen Spot kaputt. Und wenn man jetzt einfach die Geschichte schlauer geschrieben hätte und vielleicht 2 Tage Text mehr investiert hätte, hätte man vielleicht aus den 50 Millionen
Ja,
ein bisschen mehr rausgeholt.
es
Also,
sind nur 5 bis 7 Millionen, aber
ja,
trotzdem,
okay.
also auch wenn es 5 bis 7 Millionen, ich hab's ja, also hat ja niemand rumliegen, ne? Und ja, das ist okay, und genau, und dann lass uns da doch mal einsteigen, weil ihr nutzt da in eurem Report sozusagen das Modell, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, grafisch sehr schön dargestellt, mit so einem Affen, mit so einem Gorilla und einer Professorin. Und das, was eigentlich dahinter steckt, ist so das Elaboration Likelihood Model von Patty und Cacioppo. Und das ist eigentlich eine Untersuchung gewesen, die zeigt, dass wir Informationen nicht immer auf die gleiche Art verarbeiten. Und Robert Heath hat damals ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, packe ich auch in die Shownotes, das heißt Seducing the Subconscious, also die Verführung des Unterbewussten, The Psychology of Emotional Influence in Advertising. Und was er da unter anderem auch, wo er drüber gesprochen hat, ist die Einführungskampagne von O2 in UK. Und die Menschen hatten in der Untersuchung nach der Einführungskampagne eine komplette Quellenamnesie. Das heißt, sie konnten sich überhaupt nicht daran erinnern, dass sie irgendeine O2-Werbung gesehen haben. Trotzdem punktete O2 auf allen relevanten Dimensionen nach der Kampagne besser. So, das heißt, und das ist natürlich harter Tobak für Leute, die immer noch ungestützte Erinnerungen zum Beispiel erfassen und dann ihrem Vorstand oder wem auch immer gegenüber präsentieren, guck mal, so und so viele Leute haben sich erinnert. So, also Erinnerung ist erstmal, das ist so ein Punkt, scheinbar nicht sozusagen immer gleich viel wert. Und das können wir ja vielleicht auch auf den Spot anpassen, weil man erinnert sich vielleicht, dass man den Matthew McConaughey gesehen hat in dem Spot. Aber erzähle erstmal kurz ein bisschen vielleicht diese Geschichte. Lass uns versuchen, dieses Modell, was wirklich
Ja, gerne.
viele, was ist auch kompliziert, aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwie gut fassbar, weil euer Paper hat das gut geschafft. Wir verlinken das auch, das zu erklären. Versuchen wir es für unsere Hörer.
Ja, genau. Also das basiert eben auf dem Elaboration Likelihood Modell. Und wir haben ja Gott sei Dank auch einen Hauspsychologen, Kollege Nico, der uns auch nochmal fachliche Credibility gibt. Aber das war auch ein Aha-Moment im Kommunikationspsychologie-Vorlesung bei mir. Also es gibt zwei Wege. Das Modell sagt, es gibt zwei Wege, jemanden zu erreichen. Und das Modell konzentriert sich darauf, auf den Unterschied zwischen meiner Motivation, die Kommunikation wahrzunehmen, und meinem Können oder kognitiven Kapazitäten. Das ist jetzt vielleicht ein besserer Begriff. Und es gibt ja, wie ich vorhin gesagt habe, so den Fall. ich gehe an der Litfaßsäule vorbei, ich gehe an dem Display vorbei und eigentlich habe ich andere Sachen im Kopf. Oder ich muss irgendwas kaufen, das ist mir aber nicht besonders wichtig, deswegen stehe ich da und suche mir schnell was aus. Und so der wichtigste Satz, der mir total einleuchtete, irgendwie, wenn man so UX-Background hat, ist, das Gehirn versucht, Energie zu sparen. Und wenn man diesen Satz sich so vor Augen hält, dann versucht ja in dieser Situation, wo ich nur so durch die Welt gucke und über andere Sachen nachdenke, ist das Gehirn ja mehr oder weniger auf Autopilot und nimmt halt Reize wahr und versucht natürlich durch Heuristiken, durch irgendwie Signale, das schnell einzusortieren, damit es sich wieder hinlegen kann. Und das ist das Modell nennt das den Weg der peripheren Route. Also man versucht Kommunikation so ein bisschen mit Umweg irgendwie dann zum Empfänger zu bringen, dass eben irgendwie ich ein positives Bild drin habe, irgendwie, dass ich das wahrnehme und dass ich mir das irgendwie positiv eingestimmt bin und ich nutze dafür bestimmte psychologische Techniken.
Genau, und da ganz kurz sozusagen, ja, dass es tangibel wird. Also bei O2 waren es zum Beispiel die klassischen Luftblasen, ne? Auf einem dunkelblauen Verlauf im Hintergrund. Komplett ohne irgendwie ein Argument, warum O2 ein guter Telekommunikationsanbieter ist, etc. Einfach nur aufmerksamkeitsstark an der Bushaltestelle. Und gleichzeitig wäre dann das, was schiefläuft, was ich oft auf Plakaten sehe, eine komplette kognitive Überforderung mit Argumenten und Inhalten und also sozusagen Details über das Produkt. Ja, das wäre zum Beispiel ein Takeaway daraus. Das heißt, das ist eigentlich eine Wahrnehmungssituation, wo man davon ausgehen muss, hier wird über die periphere Route verarbeitet, aus den Augenwinkeln, beim Vorbeifahren etc. Das heißt, wir müssen maximal auf Signale gehen, was du gerade gesagt hast, die grundsätzlich extrem schnell zu verarbeiten sind und über eine praktisch implizite Botschaft, also semantische Konzepte anstoßen, über eine implizite Botschaft, ja. Das, genau. Okay, das können wir kurz mal festhalten. Okay.
Mhm. Und genau, und irgendwie in einem Salesforce-Beispiel hat mir die Gestaltung des Spots das leicht gemacht. Also ich irgendwie das Gehirn konnte irgendwie entsprechend in diesem Modus bleiben und irgendwie alle diese Häkchen setzen. Sieht interessant aus, mag ich, gucke ich irgendwie, wenn der das für die Firma macht, dann wird das ja irgendwie schon grundsätzlich nicht totaler Mumpitz sein. Mhm. Super. So, der zweite Weg ist die zentrale Route, so heißt das im Modell. Und das ist dann irgendwie so frontal durchs Gehirn durch. Wenn ich an etwas wirklich Interesse habe und ernsthaft Energie reinstecke, darüber nachzudenken, was ich möchte, dann fange ich an, Argumente zu speichern oder abzuwägen oder auch mit meinem Selbstbild irgendwie zu vergleichen. Also es ist für mich eine High-Involvement-Situation. Ich möchte mich damit beschäftigen, was genau da gerade ist und ob ich den Argumenten zustimme oder den Botschaften zustimme. Und die Pointe von dem Modell sind, glaube ich, zwei Dinge. Es ist zum einen, die zentrale Route ist erinnerungsfähiger. Also dieses periphere, also ist ja auch irgendwie, also das finde ich mal schön, dann so manche wissenschaftlich erprobte Sachen sind total eingängig, weil man das so aus eigener Erfahrung dann direkt bestätigen kann. So, wenn ich mich da so im Vorbeilaufen das irgendwie sympathisch finde, dann hat das einen Nachhall und das klingt auch nach, aber es ist natürlich ist keine langfristige Einstellungsänderung gegenüber einem Thema, als wenn ich mich selber zu dem Schluss gekommen bin, ja, stimmt, das ist eine super Sache. Das hält natürlich viel länger. Also diese Erinnerungsfähigkeit dieser beiden Routen ist unterschiedlich. Und das Zweite ist, was du sagtest ja gerade, oder schon andeutet, es schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern es ist ein Spektrum von Prozessen, die ablaufen. Und diese Prozesse, die periphere Route ist so ganz am Anfang, wenn ich noch gar nicht drüber nachdenke, dass ich etwas brauche. Aber die legt natürlich den Grundstein für den zweiten Schritt, dass ich hingehe und ernsthaft in Erwägung ziehe, das zu machen.
Und was in der Forschung ja interessant ist und das, was Heath dann mit O2 halt illustrierte, ist, dass wenn diese periphere Route bei uns einfach auch ein bestimmtes positives Gefühl hinterlässt, also praktisch eine semantische Aufladung gegenüber der Marke, einfach von der Valenz her muss was Gutes sein, ist irgendwie gut. Ja? So, genau. Danach springt dann die Professorin in dem Bild an und sucht Argumente, die das Gefühl bestätigen. Das heißt also, daraus können wir direkt ein Takeaway mitnehmen. Das heißt also, wenn wir die breite Masse ansprechen wollen, dann geht es am Anfang erstmal um dieses positive Gefühl, die Einstellung nicht sozusagen argumentativ gegenüber der Marke zu verändern, sondern durch Schönheit zum Beispiel. Ja, also wie du sagtest, die Production Value von dem Spot, ne, die, das, ja, man sieht, oh, die haben aber echt Geld. Und den Matthew McConaughey, ja, kriegst du auch nicht für 2,50 Euro, ne? So, das sind ja schon alles so Value Signals, die dann rüberkommen. Genau. Mhm. Gut, und dann genau, und du sagtest gerade, und die beiden spielen ja dann miteinander. Das heißt also, es ist auch dann der nächste, was man jetzt als Learning mitnehmen kann. Wir müssten also die Touchpoints, an denen wir unsere Zielgruppen erreichen, erstmal dahingehend einordnen und selektieren, an welcher Stelle ist wahrscheinlich eher eine periphere Verarbeitung das, was passiert, und wann sind die Leute bereit, weil sie zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit haben. Also die Elastizität des einzelnen Kanals ist ja unterschiedlich. Wie viel Sekunden bewusster Aufmerksamkeit können wir überhaupt erwarten in dem Moment? Und Super Bowl, oh, ist ja schon zumindest High Attention Media. Ne? Also es ist nicht so wie die Plakatwand. Gut.
Genau, und da wird es natürlich interessant, und das ist ja sicherlich auch ein Grund, warum es in der Praxis manchmal schwierig ist, weil es ist ja die Customer Journey ist ja in der Theorie auch ganz schön, aber du hast ja auch natürlich ganz viele Touchpoints, wo du nicht weißt, welchen Vorlauf dein Rezipient vorher schon hatte. Das heißt, du musst eigentlich dahin kommen, dass in jedem Touchpoint deiner Customer Journey du beide Ebenen des Modells ausreichend bearbeitest. Also jetzt in dem Spot-Beispiel wäre die Story ein bisschen plausibler gewesen, hätte ich gedacht, Salesforce, AI, super. Mhm. Aber an der Stelle irgendwie, also da haben sie nur Kleinigkeiten, dann, also es geht ja dann auch nur irgendwie um einen plausiblen Satz oder eine plausible Erklärung. Es geht nicht so viel, sondern ich glaube, das ist, glaube ich, auch das Wichtige an dem Modell. Es geht immer um beide Ebenen. Und wenn wir jetzt mal vielleicht ein anderes Negativbeispiel nehmen, google mal einen beliebigen Hidden Champion, also google mal nach einer Liste Hidden Champions in Deutschland. Und der Name sagt ja eigentlich auch schon alles.
Hidden.
Das sind ja Weltmarktführer. Die haben extrem gute Produkte, die haben extrem viel Wissen. Aber wenn man dann auf die Webseite geht, ist das, und das ist, wird ja sicherlich jeder in unserer Branche schon mal erlebt haben, das ist halt weit verbreitet, dann wirst du nur auf der zentralen Route adressierst, also mit Argumenten. Manchmal sogar noch nicht mal richtig überzeugend auf der zentralen Route, weil es dann doch irgendwie dann nur Featurelisten sind, anstatt irgendwie relevante, für mich als Käufer relevante Argumente. Aber meistens hast du zumindest die zentrale Route adressiert. Und was irgendwie meines Erachtens viele vergessen ist, selbst im B2B-Kontext wird trotzdem immer erstmal eine Longlist oder eine Shortlist erstellt, mit wem beschäftigt man sich denn überhaupt intensiver, bevor man wirklich in diese sachliche Prüfung reingeht. Und ich glaube, viele Unternehmen sind einfach vertriebsstark und schaffen das dadurch auszugleichen, aber sie lassen halt eben auch Öffentlichkeiten liegen, die sie halt durch besseres, peripheres Marketing halt erreichen könnten. Also dieses Zusammenspiel ist wichtig. Wenn es unattraktiv aussieht und unmarkant ist und irgendwie ich 5 gleich aussehende Corporate Websites mir angucke, dann werde ich die auch von den 5 auch 3 wieder vergessen für die Shortlist, die ich mir später angucke.
Genau, und da ist dann immer das Argument, ja, unsere Kunden, die sind total rational, da braucht man nicht so viel Bohai machen. Ne? So. Aber dass wir grundsätzlich in unserem Wahrnehmungsapparat auf Schönheit auch geeicht sind, also evolutionsbiologisch, Schönheit hat da ja auch eine Funktion. Also zum Beispiel Pflanzen, die wir als sehr schön empfinden, sind häufig zum Beispiel symmetrisch. Wo kommt das eigentlich her, dass wir Symmetrie schön finden? Gesunde Bäume sind symmetrisch. Ein Baum, der irgendwie krank ist, dann ist der auf der einen Seite grün und auf der anderen Seite verdorrt. Und dann ist die Symmetrie schon mal vorbei. Das heißt, diese Grundprinzipien dieser Wahrnehmung kommen ja nicht aus dem Nichts. Das heißt, sie haben uns früher Überleben auch signalisiert. Und das passt, also finde ich einen sehr guten Punkt, dass gerade wenn man für die Professorin einfach tolle Argumente hat, muss man sie trotzdem schön verpacken und erreicht dadurch sehr, sehr viel mehr. Und wenn es ist am Schluss mehr Preisbereitschaft. Also dieses Preispremium. Ne? Also wenn man dann in die Verhandlung geht, dann kann es sein, dass es einfach cooler ist, mit der einen Firma zu arbeiten, weil sie cooler ist. Also ich nehme mal Cooker-Roboter zum Beispiel, finde ich ein positives Beispiel. Ja, angefangen vom Produktbranding, aber auch in der Art, wie sie ihre Produkte inszeniert haben. Also hier der Cooker-Roboter, der gegen Timo Boll Tischtennis spielt und so weiter. Also dieses ganze Storytelling drumherum, das macht es ja auch wieder schön. Und das noch als letzter Punkt. Da gibt es ja gute Studien zu, dass wenn unser Gehirn etwas sehr leicht denken kann, dann assoziieren wir direkt positivere Dinge damit. Zum Beispiel Menschen glauben Dinge, die sich reimen, eher als Dinge, die sich nicht reimen. Und das einfach aus der Statistik der Erfahrung heraus, dass natürlich auch große Weisheit häufig dann in so Sinnsprüchen gemünzt wurden, die man sich gut merken konnte. Und deshalb wirkt das, was man gereimt sagt, direkt weiser. Ja? So, und diese Grundprinzipien, das hat ja alles mit dieser peripheren Route zu tun. Da kommen mehr Signale an, die wir bewusst überhaupt nicht verarbeiten und spüren am Schluss nur irgendwie mehr Vertrauen, größere Qualitätserwartung. Und dann kommt die Professorin und hat dann noch zack, zack, zack die richtigen Argumente auf der Pfanne, um uns den letzten Push zu geben. Ja, so, wenn ich bereit bin.
Vielen Dank. Du sprichst einem Designer aus der Seele mit der Zusammenfassung.
Das ist super. So, und jetzt konzentrieren wir darauf, aus der Designperspektive, aus der Praxis heraus, wie kann man es besser machen? Und auch aus der Beobachtung kannst Kunden von euch nehmen, kann auch keine Kunden nehmen, einfach Sachen, die dir positiv aufgefallen sind, sodass unsere Hörer hier möglichst viel mitnehmen, wo sie sagen, oh ja, da muss ich auch mal bei uns hinschauen.
Also ich fange mal mit zwei Beispielen an, die nicht von uns sind. Da kann man immer, ist immer dankbarer noch zu loben und vielleicht auch irgendwie bei anderen Beispielen auch zu kritisieren. Also was ganz simpel ergibt sich ja jetzt aus unserer Diskussion schon, irgendwie mach beides. Also erstmal müssen die Argumente sitzen und die Argumente müssen erstmal relevant sein, auch für die, also interessiere dich auch für dein Gegenüber, was sie überhaupt interessiert. Und daraus ergibt sich dann, wie du das verteilst, was du machst. Ich finde, ist jetzt schon auch wieder ein bisschen her, aber ich bin seit Jahren ein großer Fan, was Merck Deutschland gemacht hat. Die es einfach geschafft haben, aus diesem Pharma-Image, was ja auch von Merck USA kommt, herauszustechen, indem sie einfach auf einer ästhetischen Ebene so anders aufgetreten sind, dass du zumindest hängen bleibst. Es gibt Leute, die finden das ganz furchtbar, aber es sind gar nicht so viele. Und auch jetzt mit dem Gewöhnungseffekt über die Jahre, das habe ich auch irgendwie in den entsprechenden Medien auch schon irgendwie mitbekommen, nimmt diese Zahl der Leute, die sich daran stören, immer mehr ab. Aber die haben es geschafft, einfach auf so einer peripheren Route schon so ein eindeutiges Signal zu senden, dass sie anders sind als das Image, was zu Pharma assoziiert war, weil sie haben mehr Geschäftsbereiche als mit Pharma. Und das ist einfach der Mut gewesen, an der Stelle auch einfach mal zu machen. Mhm. Und das ist einfach auf einer ästhetischen Ebene einfach hochinteressant.
Kannst du kurz beschreiben? Also ja, wir sind ja leider wie Radio-Jonglage, was wir gerade machen. Also wir sprechen über optisches Erscheinungsbild. Versuch's kurz zu beschreiben, was Sie gemacht haben.
Man denkt, Pharma ist immer weiß und Mikrotypografie und clean und präzise. Merck ist bunt, bold, benutzt eine sehr expressive Schrift. Und auch Farben, die sonst keiner in der Form so in der Kombination benutzt. Und das strahlt einfach so eine Lebenskraft aus und hat gleichzeitig noch die Metapher, dass ja auch Life Sciences und so Sachen wie Halbleiter gestalten, das ist da in der visuellen Sprache auch noch rauszulesen. Aber es ist einfach auf den ersten Blick sehr viel bunter und sehr viel expressiver als alle anderen Auftritte, die man erwarten würde in dem Genre. Mhm.
Und genau, und das ist ja ein schönes Beispiel für mehr Schönheit auf der einen Seite, ne? Und dann eben diese Assoziationen, die ja nicht bewusst, dann da denkt ja nicht jemand drüber nach, ich denke jetzt mehr an Halbleiter durch dieses Gestaltungsbild. Hast du noch andere? Genau, wir kommen, wo ich gleich noch drauf eingehen möchte, ist dann dieses, erhöht ja auch die Distinctiveness. Also das heißt, in der Statistik der Umwelt der Branche ist so eine bestimmte Formsprache, bestimmte Farben kommen häufig vor, eine bestimmte Art, die Dinge zu präsentieren. Und da sind sie ja auch rausgebrochen und sind plötzlich distinkt dadurch geworden. Und da würde ich gerne danach nochmal einhaken, was das mit Effektivität aus deiner Sicht als Designer zu tun hat.
Ja, gerne. Davor noch ein zweites Beispiel. Patagonia kennt jeder. Und Patagonia bedient beide Routen sehr gut. Patagonia ist klar Outdoor-Marke und zeigt irgendwie fantastische Berglandschaften. Patagonien ist ja ein Traumziel. Also ich war leider noch nicht da, aber man hat einfach eine ganze Bildwelt vor Augen. Und Patagonia bespielt das auch. Das heißt, erstmal super attraktiv. Gleichzeitig ist Patagonia ja dafür bekannt, dass sie sehr darüber nachdenken, wie sie ein nachhaltiges Unternehmen sein können und welche Verantwortung sie haben. Und das ist aber dann vor allem auf der zentralen Route argumentativ untergebracht. Das sind auch natürlich ethische Aspekte, die da auch auf einer anderen Ebene psychologisch dann wieder mitspielen und so weiter. Aber sie schaffen es trotzdem, dann nicht das Ästhetische zu vernachlässigen. Das ist ja bei anderen Nachhaltigkeitsmarken, bei deutschen Nachhaltigkeitsmarken, ist das ja primär da und ist auch alles richtig, hat auch einen guten Grund. Aber das Potenzial wird häufig nicht so ausgenutzt wie bei Patagonia. Also Frosch, super Marke, super stark. Sie haben Frosch hat den Frosch, was auch ein ganz starkes Bild ist. Aber es macht natürlich irgendwie nochmal einen Unterschied, ob ich eine begehrenswerte Marke bin oder ob ich eine also Vernunftsmarke bin. Und Patagonia schafft halt beides. Und das ist ein Beispiel, wo die dann dieses Modell eigentlich genau im Blick haben, dass es immer beide Zugänge zur Marke gibt.
Und Kleidung hat ja auch viel mit Signal nach außen zu tun, ne? Das, da spielt
Genau.
natürlich, niemand läuft mit seiner Froschflasche rum und zeigt, guck mal hier, das benutze ich zu Hause, aber die Patagonia, das Logo ist sichtbar und da ist natürlich auch wichtig, wofür steht es, was aktiviert es. Da sind wir wieder bei unserem Thema Tesla am Anfang, wie sich so eine Bedeutung dann verändern kann. Ja, schöne Beispiele, finde ich super. Und ja, dann lass uns über dieses Thema Distinctiveness und Differenzierung mal sprechen, weil da ist aktuell auch viel Verwirrung. Also Aaron Burke-Bass, ne, kann man ja auch so verstehen, dass sie sagen, ja, es geht eigentlich nur noch um Reach und Aaron Burke-Bass-Institut für die Hörer, die noch nicht davon mitbekommen haben, vor 2010 das große, das wahrscheinlich einflussreichste Buch der letzten 20 Jahre im Marketing geschrieben, How Brands Grow, und dort empirisch auch ganz viele Mythen widerlegt, wo man dachte, wo kommt eigentlich Wachstum her? Zum Beispiel, Wachstum kommt immer aus loyalen Kunden heraus, und die Zahlen von Aaron Burke-Bass zeigen ganz eindeutig, Wachstum entsteht aus den seltenen Usern und den super seltenen Usern. Also heißt, dort in den Köpfen müssen wir Gedächtnisspuren schaffen, die in Momenten des Bedarfs halt dann sich in gute Entscheidungen für uns münzen. So. Und dann ist auch durch Jenny Romaniuk sehr stark das Thema Distinctiveness dadurch dann auch erforscht worden und kam auf die Agenda. Das heißt, jetzt haben jahrelang alle Marketing-Gurus, es gab solche Bücher wie Differentiate or Die, haben gesagt, wir müssen anders sein. Und jetzt Distinctiveness beschreibt ja eigentlich nur, wir müssen erkennbar sein. Da würde ich gerne mit dir als Designer mal kurz drüber sprechen, wie du da drauf guckst und wie das in deiner Arbeit, was das für einen
Ja,
Unterschied macht.
genau, das spiegelt die Erfahrung, die wir auch haben. Also in Markenworkshops stellst du natürlich auch die Frage, was macht euch besonders oder was macht euch einzigartig? Und da herrscht, also die Verwirrung kann ich nur bestätigen. Also das wird einfach als Synonym verwendet. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, geht es ja letztendlich dann doch immer um die Produkte. Also ich möchte ein Produkt haben, um ein bestimmtes Problem zu lösen, ob das jetzt privat ist oder im Unternehmenskontext, und suche das da schon nach aus. Und ich glaube halt nicht an wenige absolute Wahrheiten, und in unserem Feld sind die auch wirklich selten, sondern ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ich hätte jetzt die Vermutung, diese Distinctiveness ist wichtiger als Differenzierung, findet statt in Märkten, wo du extrem viel austauschbare Produkte hast, wo alles eigentlich auf Produktebene identisch ist. Und da ist klar, wenn alle blau sind und ich bin auch blau, dann kann es auch direkt sein lassen. Und da ist es unheimlich wichtig zu sagen, naja, ich bin jetzt rosa. Auch wenn mir persönlich rosa nicht gefällt, weil das sichert meine Existenz, dass ich überhaupt in dieser Sea of Sameness überhaupt noch erkennbar bleibe. Das ist die richtige Interpretation von Distinctiveness. Und das kann man in vielen Branchen beobachten. Dieses Muster, dieses irgendwie, wir sehen alle gleich aus und keiner traut sich irgendwie rauszubrechen. Da hattest du ja auch schon Gäste in der Sendung, die darüber gesprochen haben, diese Isomorphie, man gleicht sich einander an und möchte möglichst bloß nicht irgendwie aus dem Set der Wettbewerber ausbrechen. Und das muss man eigentlich, das ist würde ich sagen, fast eine absolute Wahrheit. Wenn alle gleich aussehen, musst du zumindest etwas anders aussehen. Sonst wirst du nicht erkannt. Das ist kommunikativ, also psychologisch oder logisch so simpel. Aber trotzdem steht sich der Mensch da manchmal selber im Weg. Dennoch würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, Differenzierung, also echte Unterschiede, gäbe es nicht. Also ich gucke, also da braucht man sich jetzt, also Apple oder Dell, als also das machen, das ist kein distinktives Unterschied. Die sind extrem anders in der Hardware, die sie halt herstellen, was sie da machen, welche Features es gibt und so weiter. Deswegen, es gibt auf jeden Fall genug Felder, wo es echte Unterschiede gibt. Nur weil es manchmal schwierig ist, sie zu finden und vor allem herauszufinden, was irgendwen interessiert, heißt das ja nicht, dass es keine Unterschiede gibt.
Und da hilft ja eigentlich auch wieder das Modell weiter. Man muss sich überlegen, wie wird mein Produkt gekauft? Also hauptsächlich über die periphere Route oder eben über die zentrale Route. Und je peripherer, desto wertvoller ist auch das Distinctiveness. Aber wie Merck zum Beispiel ist ja auch eigentlich ein Produkt, was sehr stark über die zentrale Route entschieden wird am Ende. Aber um sozusagen in das Relevant Set, in diese Auswahl zu kommen, braucht es auch dieses Distinctiveness, weil wir brauchen immer Gedächtnisspuren. Wenn ich nicht an den Anbieter denke, dann wird der bei der Ausschreibung auch nicht berücksichtigt. Das heißt, es spielt immer miteinander. Und was der Punkt ist, dass bei Distinctiveness, wenn die Unterschiede nicht mehr erkennbar sind, dann ist natürlich Distinctiveness fast der Killer. Das, was vertrauter ist, ist dann, was mir, da waren wir ja vorhin bei dem Gespräch, das fühlt sich dann einfach richtiger an. Und das Verrückte ist, dass das sogar aus negativen Assoziationen entstehen kann, aber es ist mir dadurch vertrauter. Ich nehme mal nur Corona als Beispiel. Am Anfang war die Frage, was passiert jetzt mit Corona-Bier? Corona-Bier ist aktuell das erfolgreichste Bier der Welt geworden im Absatz. Ja, und das hat sehr, sehr stark mit Distinctiveness zu tun, angefangen von der kleinen Limette, also die Art des Konsums, ne, rituelles Handeln. Aber auch die mentale Verfügbarkeit von Corona ist durch Corona wahnsinnig gestiegen. Das heißt, ja, da ist irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, ja, Corona kenne ich. Ja, so.
Nee, und da merkt man ja einfach diese psychologischen Grund, also und ja auch wirklich bis ins kleinste Detail erwiesenen psychologischen Grundmuster, dass mir Exposure-Effekt und Bekanntheit einfach eine Einstellungswendung macht. Also das ist alles richtig so und belegt. Und das lernt man einfach dadurch, indem man nochmal ein bisschen zurücktritt und nochmal nachliest, wie die Sachen funktionieren. Weil ich glaube, viele Erkenntnisse, also die Erkenntnisse hat eigentlich jeder, aber ich glaube, vieles geht im Eifer des Gefechts dann immer verloren in Entscheidungsrunden und Diskussionen und Abwägungen, weil es ja auch so vielfältig ist. Ja. Aber ich glaube, so ein paar Grundprinzipien als Checkliste am Ende einer Produktion einer Kampagne, eines Brandings helfen da nochmal, das wieder einzufangen.
Ja, genau. Wahrnehmung und Entscheidung sind komplex, aber naja, die Psychologie ist halt komplex. Wir können es nicht einfacher machen, einfach weil wir es uns einfacher wünschen. Aber das sind schon mal sehr, sehr gute Wegmarken, Orientierungen, Wegweiser. Und wie gesagt, wir verlinken den Report, weil ihr den auch sehr optisch, sehr schön aufbereitet habt. Das ist auch wichtig für die Durchsetzung, auch Schönheit, ne? Bringt da auch was, weil man dann intern die Dinge auch in die Diskussion besser einbringen kann, wenn man sie auf eine schöne Weise präsentieren kann, weil das ursprüngliche Modell von Heath, muss ich dazu sagen, in dem Buch ist grauenhaft, das ist vollkommen unverständlich. Also das sieht aus wie eine Halbleiter-Konstruktionszeichnung. Klasse, dann lass uns noch zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen Blick auf die Zukunft und deinen Blick auf die Marketingbranche werfen. Also wohin entwickelt sich aus deiner Sicht gerade die Marketingkommunikation, die Markenkommunikation und Marketingkommunikation? Und was siehst du da als relevant? Was sind für dich die drei wichtigsten Trends, die du siehst?
Ja, ich fange mal mit zwei an, vielleicht fällt mir noch ein dritter ein. Also ganz klar, also wen überrascht es, KI?
Oh.
Und Nachhaltigkeit sind so zwei Themen, die uns stark bewegen. Und klar, KI, das ist ja ein Thema, was man fast schon nicht mehr erklären müsste, aber natürlich verändern die ganzen neuen Tools sehr, sehr viel, vor allem in der Produktion für uns GestalterInnen. Also ob es Texterstellung ist, ob es Bildererstellung ist, ob es Workflows ist, ob es Erwartungshaltungen bei unseren Auftraggebern sind. Also und da wird noch viel passieren. Und wo fange ich an? Also wir haben jetzt schon vor 2,5 Jahren in einem großen Brand Evolution Projekt auch einfach irgendwie KI schon mal benutzt mit Journey damals, wo die Auflösung noch sehr gering war, um einfach schnell Sachen auszuprobieren. Und irgendwie, ich glaube, für uns GestalterInnen ist irgendwie dieses Werkzeug einfach sehr mächtig. Es ist nicht in allen Bereichen besonders fertig oder ausgereift oder noch nicht tauglich. Aber das wird ja noch, also man sieht ja einfach irgendwie den Entwicklungsfortschritt von Monat zu Monat. Also es kommen ja monatlich Modelle raus und Also ganz ehrlich, irgendwie, ob jetzt gerade Grok besser ist oder OpenAI besser ist oder Claude besser ist, da kommt ja keiner mehr hinterher. Und wir sind da, glaube ich, jetzt bald dann auch in unserem Metier in so einer Sättigungsphase, was die Erzeugung von irgendwie von Content oder Grafiken angeht. Und natürlich irgendwie fragt man sich dann in unserer Runde dann auch irgendwann, okay, wird denn jetzt unsere Arbeit dadurch überflüssig? Und was eigentlich ganz offensichtlich ist, wie bei anderen neuen Werkzeugen, also Photoshop damals auch, irgendwie klar, damals bei Photoshop hat jeder erstmal den Lensflare-Effekt auf sein Foto draufgesetzt. Und dann hat sich damit ja schon irgendwie erübrigt. Und das Beispiel sieht man ja genauso bei Midjourney, KI, bei den ganzen Bildgenerierungstools. Da fällt erstmal hinterher, man nutzt KI und am Ende sieht es auch nach KI aus. Und es gibt ja jetzt auch verschiedene Explorationen, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, was man hier wiederum merkt, ist, was alt bleibt, die Tools sind neu, das entwickelt sich immer weiter. Und ich glaube, du brauchst immer weniger Menschen, die die ganze Produktion machen. Und mein Kollege Nico Klink hat diesen Report auch selber komplett gestaltet. Also irgendwie in Personalunion hat er den gestaltet. Früher hätte es da mehrere 3D-Menschen für gebraucht, um dieses Niveau überhaupt zu erreichen. Und das hat er alleine mit den entsprechenden Tools geschafft. Er wusste aber auch, was er will. Er hatte eine Idee. Er wusste, was er nicht will. Und das ist, glaube ich, was für uns weiter relevant bleibt in unserem Designverständnis. Es geht vor allem über den Intent. Was will ich denn eigentlich? Was möchte ich als Unternehmen? Was möchte ich nicht als Unternehmen? Was möchte ich als Marke? Also Marke ist ja auch Beständigkeit. Als Marke stehe ich für etwas ein. Und das muss man ja bewahren und gleichzeitig immer wieder erneuern. Also Mark Ritson sagt ja auch immer, bleib derselbe, indem du dich veränderst. Also bestimmte distinkte Markencodes musst du pflegen, sanft weiterentwickeln, aber so sanft weiterentwickeln, dass sie gleich bleiben. Und um die Distinctiveness zu erreichen, muss man ja auch sich ein bisschen Eigenheit erlauben. Aber KI macht das alles einfacher. Und das ist einfach, also wir freuen uns über die ganzen Spielzeuge, die man jetzt kriegt.
Ja, und was du gerade beschrieben hast, ist ja, dass Wissen, was man will, die Grundlage von allem ist. Das heißt, mehr Wissen auch über Marketingzusammenhänge, was Marken wachsen lässt, ist wertvoller denn je, weil das Werkzeug ist wie der Zauberlehrling, ne? Dann kannst du losschicken und dann irgendwann, ja, brauchst du aber
Hast du
gar nicht so
genau.
viel.
Hast du LinkedIn voller mit Millionen von gleichen Postings?
Genau. Brauchst du nicht mehr Wasser. Okay, also das heißt, mehr Wissen und strategische Schärfe braucht es. Es braucht also strategisches Design. Also
Ja,
hübsch machen
genau.
geht leichter denn je, aber hübsch ist nicht das Ziel. Also wirkungsvoll, effektiv. Okay, super.
Also der Mensch hat ja auch Gewöhnungseffekte. Also um jetzt nochmal in meine Jugend zurückzugehen, wir hatten da 320 Pixel mal 200 Pixel auf dem Monitorbildschirm und es hat keinen gestört. Also der Mensch abstrahiert von dieser Produktionsqualität. Es wird das neue Normal. Ich glaube, dass diese strategische Überlegung, was lasse ich auch einfach sein, das ist viel wichtiger. Irgendwie wird auch irgendwie das, also diese bewusste Entscheidung für irgendwas wird viel wichtiger, weil wenn alles andere die KI macht, dann braucht es mich ja nicht mehr, aber ich muss trotzdem den Rahmen setzen und diesen Rahmen aushandeln und dieses auch unter Menschen den Konsens finden, welchen Rahmen stecken wir uns denn selbst, also dieses wertebasierte Entscheiden, wohin geht die Reise eigentlich und was wollen wir? Und dann gleichzeitig das so zu gestalten, da haben wir wieder die Psychologie, dass es für Menschen funktioniert.
Ja, das ist sehr gut. Das heißt, wir nehmen mit, sorgfältig überlegen, was ist eigentlich das Touchpoint-Profil, mit dem wir unsere Kunden erreichen? An welcher Stelle wollen wir eigentlich welche Gedächtnisspuren hinterlassen, woraus sich dann in der Summe das positive Vorurteil, was wir alle wollen, oder das öffentliche Vertrauen generiert? Schönheit hat eine ganz wichtige Funktion dabei über die periphere Route. Gute Nachricht für alle Designer. Schönheit ist aber nicht nur im Auge des Betrachters, sondern folgt bestimmten Regeln und die sollte man kennen und mit einer strategischen Intention verbinden. Und wenn man das übereinander kriegt, dann hat man auch in Zeiten von Hyperwettbewerb und KI gute Chancen, dass die eigene Marke davon profitiert. Dann haben wir doch heute unseren Bildungspodcast-Auftrag erfüllt. Das war
Hervorragend.
wirklich ein super, super Gespräch. Vielen Dank, Till. Und ich glaube, alle haben hier viel mitgenommen. Und zum Abschluss gibt es natürlich die klassische Frage. Wenn du jetzt allen Markenverantwortlichen in Deutschland einen Satz auf den Bildschirm zaubern könntest, der jeden Morgen, wenn man den Computer anmacht, dort erscheint, was wäre dieser Satz?
Dann schließen wir doch einfach mit Dare to be distinctive.
Dare to be distinctive, damit der Affe auch die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Super. Vielen Dank, Till. Tolle Perspektiven. Wenn ihr noch mehr über Radikant erfahren wollt, in den Shownotes. Ich verlinke alles und bis zur nächsten Folge von Markenkraft. Bleibt neugierig. Vielen Dank.
Danke.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.